Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop.
Ich suche eine neue Identität. Eine, die mir wirklich gut steht. Sie sollte mich repräsentieren. Man soll mein Wesen sofort kapieren. Sie sollte schlicht sein und doch faszinieren. Sie soll mich einfach repräsentieren. Eine neue Identität.
Und das ist auch der Name des Songs, Identität. Vielleicht ist es Ihnen aufgefallen, da gab es keine Strophe in diesem Song. Er war reduziert auf das Wesentliche dieser Song, auf den Refrain. Und das Wesentliche, das ist auch der Name der neuen Platte von Andreas Dorau. Dass die Songs nur aus Refrains bestehen, das ist das Konzept.
Die erste Frage, sind es dann überhaupt noch Songs? Also an Songs war ich eigentlich nie interessiert. Also ich spreche von meinen Sachen meistens von Stücken. Und als Kind war irgendwie meine erste Prägung Refrains. So. Also jeder hat, glaube ich, auch so einen Zugang so im Kindesalter, wenn er das erste Mal Musik erlebt. Manche sind dann von Virtuosität begeistert oder von Bombast oder sowas. Und bei mir war es eben immer diese eine Stelle, die ich immer wieder hören wollte. Tatsächlich hatte ich vor 2 Jahren eine Arbeit gemacht für das Popkulturfestival hier in Berlin.
Ja.
Und zu einem Thema der Refrain. Und aus dem ist dieses Album jetzt entstanden. Also es ist jetzt keine lupenreine Refrainplatte, weil eben auch musikalische Passagen dazwischen sind, die aber jetzt auf dem gleichen Thema basieren wie der Refrain. Also jetzt keine B-Teile oder sowas. Ich habe mir erlaubt, eine Platte zu machen, die sich da von herkömmlichen Mustern löst.
Aber Strophen sind ja nicht nur da, um Geschichten zu erzählen, sondern auch, ja, um so einen Spannungsbogen zu schaffen. Etwas, das sich dann im Refrain entlädt. Also auf diese konventionelle Strategie mussten Sie ja dann verzichten.
Ist eben die Frage. Also man stellt sich ja selber Aufgaben. Und ich fand es eben interessant, braucht es sozusagen einen dramaturgischen Runtergang, der eben harmonisch oder so auch stattfindet, um damit der Refrain dann wieder aufsteigt? Meines Erachtens nicht. Was mich am Refrain gereizt hat, ist eben dieses Glücksgefühl, also der Höhepunkt, und ich will lange den Höhepunkt. Und das wollte ich eben ausprobieren, wie lange kann ich eben dieses Glücksgefühl, der schönsten Stelle im Stück reiten.
Wovon lebt denn ein guter Refrain? Von der Melodie oder vom Text?
Ich glaube in erster Linie von der Melodie.
Und was kommt bei Ihnen zuerst?
Also in dem Falle hatte ich eben, wie ich auch sonst öfter arbeite, so Textfragmente. Ich habe eigentlich nie, wenn ich Platten mache, einen komplett fertig geschriebenen Text. Es gibt eigentlich immer Fragmente und aus dem entsteht das dann so peu à peu. Und meistens mit der Musik im Einklang. Und das waren eben auch 4- und 2-Zeile, aus dem sich das dann so entwickelt hat.
Genau, 4- und 2-Zeile. Am Song Naiv zum Beispiel, da heißt es, und das ist im Grunde alles, was Sie da singen, du bist ja so naiv, denkst du denn niemals nach? Woher kommt sowas denn da? Ich meine, das sind so Gedanken, vielleicht diese Zeile, die denkt man ja mal. Es kann sein, es wurde ihnen mal an den Kopf geworfen. Ja. Vielleicht steckt was ganz anderes dahinter. Wie passieren diese Zeilen?
Ich hatte was im Fernsehen gesehen, über das ich mich sehr geärgert hatte. Und dann stellte ich eben auch nochmal fest, dass eben das Naiv ja sehr allgemeingültig ist. Das Schöne ist, wenn man die Strophe weglässt, überlässt man dem Hörer die Deutungshoheit der möglichen Strophe. Das Naiv kann an eine bestimmte private Person gerichtet sein. Das Naiv kann aber auch eine Person guckt in den Spiegel und sieht sich selber und wirft sich selber vor, wie naiv sie ist. Es kann aber auch an Politiker gerichtet sein oder an die Gesellschaft. Diese Offenheit von so Teilen finde ich toll. Ich als Konsument brauche nicht die Geschichte, dass eine Person morgens aus dem Haus ging, erstmal einen bösen Brief im Briefkasten gefunden hat, dann riss ihm noch die Fahrradkette und dann hat ihn noch ein Vogel auf die Schulter gekackt. Das brauche ich nicht, wenn ich höre irgendwie, da ist irgendjemand was Übles passiert, brauche ich nicht unbedingt das Beispiel dafür.
Aber wissen Sie noch, was die damals im Fernsehen geguckt hatten?
Möchte ich hier nicht verraten.
Reden wir über einen anderen Song. Sie machen ja seit den frühen 80ern Musik und seitdem hat sich das politische Klima immer mal wieder geändert. Wenn Sie jetzt so einen neuen Song singen, in dem es dann heißt, ich suche eine neue Identität, dann kann man das auf ganz viele verschiedene Arten und Weisen verstehen. Zum Beispiel auch in der Hinsicht, dass Identität im Moment ein besonders starkes, ja, politisches Thema ist, mit dem sich viele Leute beschäftigen. Totaler Quatsch.
Ja. Also das Stück geht auf jeden Fall nicht um die Identitären, aber auch eigentlich kann ich wieder die gleiche Antwort geben wie bei Naiv. In der Musik geht es ja viel um Identitätenwechsel von Künstlern, aber auch tatsächlich um Jugendliche, die eine Identität suchen. Also ich fand es eben spannend, eben diese Baustellen aufzumachen und einfach offen stehen zu lassen und dann den Leuten die Deutungshoheit zu überlassen. Als wir beim Popkulturfestival das aufgeführt haben, hatte ich irgendwie 2 Monate, um die Stücke zu machen und stellte dann für die Platte teilweise fest, dass die Texte, die ich dort gewählt hatte, mir nicht mehr gefielen, weil sie, also wenn man Teile öfter wiederholt und dabei zu clever sein will, sprachlich, das nervt. Dann ist man 9-mal kluger Idiot. Zu dumm will man aber auch nicht sein. Und deswegen war es für mich so als Texter eine wirklich interessante Aufgabenstellung. Was für eine Zeile, die nicht doof ist, Baby, Baby, let's do it tonight, die man trotzdem wiederholen kann, ohne dass sie dumm ist.
Wieso, weshalb, warum? Genauso.
Ja. Also tatsächlich ist mir der Sesamstraße-Bezug erst recht spät aufgefallen. Ich habe es dann sogar noch versucht auszutauschen, aber das passte irgendwie gut. Ja.
Ja, es wird ja wieder viel auf Deutsch gesungen im Moment. Und es hat ja auch Erfolg. Ist das etwas Gutes aus Ihrer Sicht?
Ist gleichzeitig gefährlich, weil es kann auch wieder zum Overflow führen. Also ich habe ja öfter erlebt, wo jungen Leuten, die auf Englisch tolle Musik machten, die kamen dann zu irgendwelchen Plattenfirmen oder Verlagen und denen wurde dann gesagt, hey, ihr seid toll, aber ihr müsst Deutsch singen. Hey, ihr findet die doch toll. Und das Englische steht ihnen gut zu Gesicht und die englischen Texte sind doch nicht doof. Wieso sollen die jetzt Deutsch singen? Und ich habe es wirklich ganz oft erlebt, dass dann diese Leute in Deutsch eben nicht mehr so gut sind.
Ich frage das auch deshalb, weil bei Ihrem letzten Album, Die Liebe und der Ärger der Anderen, da war ja das erklärte Ziel, in die Albumcharts damit zu gelangen. Ja. Hat ja auch geklappt.
Ja.
Platz 56.
Sogar viel höher, als wir gedacht hatten. Ja. Wir waren irgendwann in den 50ern und sogar 2 Wochen. Ja.
Wie viel muss man dafür verkaufen?
Das weiß ich, ich glaube so 2000 Stück oder so. Also es war ja eben, das hatten wir ja bewusst angelegt, wir wussten, es ist August, der Monat, wo man am wenigsten verkaufen muss. Und dann eben, wie das alle Rapper machen, eine schöne dicke Box, eine Luxus-Edition, die teuer ist und die dann wie 5 Alben zählt. Ja. Und so kann jeder Idiot in die Chart.
Warum muss man im August besonders wenig verkaufen?
Da sind alle Leute im Urlaub und kaufen keine Tonträger. Da befindet sich die Welt am Strand oder
nur
in den Bergen.
Nur die Dura-Fans, die sind zu Hause.
Ja, die haben ja kein Geld. Das haben sie ja für die Box aufgespart.
Ja. Warum war Ihnen das eigentlich so wichtig mit den Charts?
Irgendwie entstand das im Gespräch mit Maurice, dem Labelchef von Startakt. Und ich war eben tatsächlich wirklich noch nie in den Albumcharts. Alle Leute denken immer, ja, der war doch mal in den Albumcharts. Singlecharts, ja. Aber ich war noch nie in den Albumcharts und das fand mir einfach eine sportliche Herausforderung.
Ja, jetzt bin ich ein bisschen abgekommen von dem, wo ich eigentlich hin wollte. Ja. Aber ich habe ja gefragt nach diesen deutschen Texten.
Ja.
Und in diesem Zusammenhang auch die Charts, da frage ich mich ja, ist das überhaupt ein gutes Umfeld für Andreas Dorau? Sie sind ja eigentlich viel klüger als die anderen. Wenn man dann diesen Deutschpop hört, von Revolverheld bis an Mike Kantereit.
Ich wollte ja den Charts eigentlich die Maske vom Gesicht reißen. Insofern hatte ich damit kein Problem, weil ich wollte ja den Leuten in den Interviews auch erzählen, dass das lächerlich ist, dass diese Charts eine veraltete Form von Wert sind, die überhaupt nichts aussagen. So, also insofern hatte ich kein Problem, mich unter den Idioten mal eine Woche rumzutummeln. Ich war ja nicht stolz drauf, dass ich habe mir ja nicht eingebildet, dass ich dadurch irgendwas geschafft hätte.
Ja. Gibt es denn andere Musiker, Musikerinnen, die auf Deutsch texten, die Sie aber auch schätzen können,
ja,
die erfolgreich damit sind? Weil Sie haben ja eine sehr spezielle Art zu texten und Sie schaffen es ja, was das Tolle an diesem Album ist, dass diese Zweiteiler wirklich diese Songs, die Stücke heißen in Ihrem Sprachgebrauch, diese Stücke tragen.
Ja, das war ja eine Aufgabenstellung. Das fand ich ja eben das Interessante, dass ich sozusagen eine Auftragsarbeit gemacht habe und ich war sowohl der Auftraggeber als auch der Ausführende. Ja, so macht es dann Spaß, Musik zu machen. Ja.
Aber wer kann es denn auch gut? Wer kann denn auch gut Texten?
Ach, ich will jetzt keinen Namen nennen.
Nicht mal lobend.
Nee.
Okay, dann sprechen wir über die Musik. Es gibt ja das
Das wären viel zu viele Namen.
Aha. Sprechen wir über die Musik. Es gibt ja das Dorau-Prinzip, das steht zumindest in Ihrer Biografie, Ärger mit der Unsterblichkeit. Und das Dorau-Prinzip, das ist es oder war es mal, nicht zu üben. Und zweitens, Spur um Spur übereinander zu schichten, bis am Ende dann ein fertiges Stück steht. Aber wie hat das dieses Mal funktioniert? Es waren ja auch nicht zum ersten Mal, aber es waren ja auch andere Musiker dabei.
Die Hälfte der Stücke hatten wir schon aus dem Popkulturfestival gespielt und dann über die letzten 2 Jahre eben immer wieder so einmal die Woche Musik machen und an manchen Abenden haben wir sogar 2 Stücke geschafft. Das sind alles ja eigentlich nur kleine Themen, es sind ja eigentlich nur kleine Schleifen. Also es ist ein 4er- oder 2er-Akkordschema, was sich wiederholt und genauso habe ich da auch geschichtet.
Mhm. So. Warum schreiben Sie Ihre Songs eigentlich meistens in Dur-Tonarten?
Weil ich ein unheimlich schlechter Pianist bin und ich Angst vor anderen Tasten habe.
Aber in 40 Jahren, A-Moll, kriegen Sie doch hin.
Habe ich auch, da ist auch ab und zu mal ein Moll oder ein 7er oder ein 9er dazwischen. Ja. Also ich hatte neulich mit Gerhard Klug für eine andere Veranstaltung haben wir...
König der Möwen wahrscheinlich, das Musical.
Nee, wir haben für so eine Hamburger Kulturveranstaltung, waren wir als Dozenten eingeladen. und sollten über Fehler in den Charts reden. Und tatsächlich hatte ich mich dann so ein bisschen eingelesen und wusste ich vorher nicht, eben dass tatsächlich erwiesen ist, dass die meisten Hits in C-Dur sind. Mhm. Ja. Also tatsächlich mag ich auch C-Dur, aber ich mag ja auch Hits.
Sind denn jetzt wieder viele Songs in C-Dur?
Das weiß ich nicht. R&B-Stücke sind meistens Moll.
Nee, ich meine von der Platte, von ihrer Platte.
Es duert ganz tödlich,
ja. Das stimmt. Aber stilistisch ist die Platte ja sehr reich. Also Soul, House, Pop, es ist eigentlich alles dabei. Gab es da irgendwie ein Konzept?
Nee, das Konzept war eben da musikalisch mutig. Man kann immer noch wegschmeißen. Also, weil man hatte eben ja nicht, oh Gott, wir haben jetzt einen Monat an dem ein Stück darum gefeilt. Also man kriegt relativ schnell mit, ob das Stück sozusagen die Schlaufe funktioniert. Und dann lohnt es sich weiterzumachen. Also okay, ja, das klappt. Dann haben wir uns da eben auch keine Schranken gesetzt, eben weil das Wegschmeißen täte nicht so weh. Hat natürlich auch ein bisschen Angst, dass es irgendwie aus jedem Dorf ein Hund werden würde. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass es ist ein bunter Strauß, aber es ist jetzt nicht wahllos.
Die Marinas sind auch wieder mit dabei, die ja schon, ja, da schließe ich einen Kreis, die waren ja schon beim Fred vom Jupiter dabei, 1981. Damals war es ein Kinderchor.
Das kam daher, weil wir haben vor einem Jahr oder vor anderthalb Jahren, es gibt in Düsseldorf so ein Festival, das heißt Lieblingsplatte-Festival, wo Bands eins ihrer älteren Alben einmal ganz im Stück spielen. Und die hatten mich angefragt und dann habe ich mir das Programm von denen durchgeguckt und wer da so wie wo mitmacht. Und ja, das sei ist keine Uldi-Revue oder so. Und dann dachte ich, ja, okay, das kann man machen und noch in den Spiegel gucken. Und dort habe ich dann eben mit den Marinas gespielt und das hat mir erstaunlicherweise Spaß gemacht. Und ein paar Stücke, da hörte ich so die Stimmen und habe dann die Damen gefragt.
Sind das die Original-Marinas?
Eine ist original.
Ah, okay.
Eine andere konnte nicht und zu den anderen wüsste ich nicht mal, wie ich an die Rand käme.
Sie haben ziemlich viel gemacht. Sie haben es ja auch schon im Gespräch erzählt, in den letzten Jahren vor allen Dingen. Also 2017 ein Album, diese Auftragsarbeit, aus der dann jetzt das neue Album erschienen ist. Es gab ein Musical mit Gerion Klug, andere Aktionen mit ihm. Die Biografie war 2000.
Also beinahe habe ich jetzt, war selber erstaunt, beinahe jedes Jahr irgendwas gemacht. Weiß ich nicht, ob das Todesangst ist.
Genau,
dass ich da nochmal viel raushauen will.
Ich hätte es netter formuliert,
also,
aber.
Und, ja. Spaß beiseite, ich habe mich wirklich selber erschrocken. Also so ein Output kannte ich nicht. Dass jetzt eben dieses Refrain Projekt jetzt rauskam, hat eben damit zu tun, dass ich vor zwei Jahren wirklich sehr, sehr viel gemacht habe, eben noch das Refrain. Und ich fand eben mehrere Stücke gut und wollte die rausbringen. Und dann dachte ich, jetzt noch längere Zeit verstreichen lassen, wäre jetzt doof. Und habe das dann eben so peu à peu fertig gemacht. Aber eben über den Output bin ich selber etwas erschrocken.
Das heißt, womöglich arbeiten Sie schon längst an dem nächsten Album.
Vielleicht. Wir können ja mal in der Tasche nachgucken.
Die hier neben uns steht, neben dem
eine rosa
Tisch.
Tasche.
Eine rosa Tasche. Ja, Andreas Dorau, vielen Dank für das Pausegespräch.